in dieser jungen Population, wie wir sagen, ist das Symptom Müdigkeit so häufig, dass das in den allermeisten Fällen nicht auf irgendeiner Erkrankung oder irgendeinem Mangel beruht.
Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», dem Podcast von der CSS. Ich bin der Manuel und der Mann, den ihr vorher gerade gehört habt, das ist der Thomas Rosemann.
Mein Name ist Thomas Rosemann. Ich habe den Lehrstuhl für Hausarztmedizin an der Universität Zürich und leite das Institut für Hausarztmedizin am Unispital in Zürich.
Mit dem Thomas rede ich heute über das Thema B12-Mangel. Er erklärt, wer besonders häufig von B12-Mangel betroffen ist und warum B12-Tests in den meisten Fällen unnötig sind.
Ich bin hier heute am Spazieren am Zürichberg. Wunderbares Wetter, die Sonne scheint uns ins Gesicht. Neben mir ist der Thomas Rosemann. Du hast vorher gerade noch kurz gesagt, dass Spazieren extrem gesund ist, auch aus wissenschaftlicher Hinsicht, und sehr unterschätzt wird.
Ja, genau so ist. Ich denke, wir haben in unserer Gesellschaft einen ziemlichen Fokus auf dem Sport, auf dem Ausdauersport, und überschätzen eigentlich den positiven Beitrag gerade von intensiven und regelmäßigen Ausdauersport und unterschätzen den Effekt von alltäglicher Bewegung, insbesondere vom Spazierengehen.
Yes, super, dann machen wir es genau richtig, oder?
Ja, genau.
Sehr gesunde Aktivität da. Heute geht es aber nicht ums Spazieren im engeren Sinn, sondern ums B12. Wann hast du deinen letzten B12-Test gemacht, Thomas?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen B12.
Noch nie.
Und ich habe auch nicht vor, einen zu machen, weil ich ernähre mich sehr ausgewogen.
Das heißt?
Ja, dass mir alles schmeckt. Ja. Und insbesondere halt auch Fleisch, was eine der Hauptquellen fürs B12 ist. Und von daher gibt es keinen Grund für mich, einen B12-Test zu machen.
Ja, die Kinder sind auch aktiv da, sich am Austoben und da in den Brunnen reinschreien, die es da hat, um das Echo zu hören. Der Körper, der braucht ja Vitamin B12. Das ist ja unbestritten für den Energiestoffwechsel, für die Bildung von Blutzellen, zum Aufbau von Nervenhüllen. Mhm. Habe ich da das Wichtigste gesagt.
Ja, ja.
Wir müssen über das eigentlich wirklich nicht diskutieren. Aber die Frage ist, wer muss es dann wirklich supplementieren? Also wer muss es künstlich zu sich nehmen? Und was mit dem zusammenhängt auch, wer sollte sich dann regelmäßig auf B12-Mangel auch testen lassen? Ich fange jetzt mal bei mir an. Ich bin ein 34-jähriger gesunder Mann. muss ich mir Sorgen machen, dass ich vielleicht ein tiefes B12 habe? Also sollte ich mich regelmäßig testen lassen?
Ja, also wie gesagt, bei einer ausgewogenen Ernährung, und da gehört in dem Fall eben auch das Fleisch dazu, gibt es eigentlich keinen Grund, Vitamin B12 zu testen. Ich meine, man muss ja mal überlegen, wir haben noch nie in einer Zeit gelebt, wo das Nahrungsangebot so vielfältig war. Und wie hätten Generationen vor uns überlebt, wenn sie ohne Supplemente und ohne Vitamin B12-Tests, wenn das wirklich notwendig wäre? Und heute leben wir in einer Überflussgesellschaft in nahezu jeder Hinsicht und testen noch ständig Parameter, die ja seit Jahrtausenden im Normbereich sind bei den meisten Menschen.
Okay, also da können wir dann später auch noch drauf sprechen, ob das Testen vielleicht einfach viel zu viel ist und unnötig. Jetzt, ich selber ernähre mich schon auch, ich esse Fleisch, aber jetzt nicht sehr viel, also vielleicht zweimal im Monat Fleisch oder Fisch. Ich esse aber relativ viel Käse. Reicht das jetzt schon, um das B12 zu decken?
Ja, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wirst du keinen B12-Mangel haben. Und wenn ein ausgeprägter B12-Mangel vorliegen wird, dann würde man das auch indirekt sehen. Also du hast vorher erwähnt, beispielsweise für die Blutbildung ist das B12 wichtig. Also selbst mit einem kleinen Blutbild, wie es in der Hausarztpraxis beispielsweise regelmäßig gemacht wird bei Checkups oder im Rahmen von einem Infekt oder so, würde man das erkennen, also die indirekten Auswirkungen.
Ah, was würde man dann dort erkennen?
Ja, man würde sogenannte Anämie oder Blutarmut erkennen, weil eben das B12 auch für die Bildung von roten Blutkörperchen wichtig ist. Und so, wenn das vorliegen würde, was man bei einem jungen Menschen wie dir praktisch nie findet, jetzt von Veganern mal abgesehen, dann würde man dem nachgehen und gezielt beispielsweise das B12 oder das Eisen testen.
Also sollte man dann so Check-ups regelmäßig machen, wo man so ein einfaches Blutbild macht beim Hausarzt?
Ja, also da muss man wieder sagen, die Datenlage für so regelmäßige Check-ups ist gar nicht so gut, wie das immer dargestellt wird. Was sicherlich Sinn macht, ist, dass man den Blutdruck misst. Also da gibt es zum Beispiel die Empfehlung in der Schweiz, ab 18 Jahren Blutdruck zu messen, alle 1-2 Jahre reicht aus. Und Blutuntersuchungen, wenn man jetzt nicht beispielsweise extrem übergewichtig ist, dann reicht es eigentlich, wenn man mit 35 startet und da mal so orientierend ein Blutbild macht.
Also alle 2 Jahre auch.
Ja, bei den allermeisten Menschen wird es ja eh mal gemacht, zum Beispiel, weil sie mit einem grippalen Infekt beim Hausarzt sind. Und dann macht der so ein kleines Blutbild mit und dann würde man in dem Fall eben auch Blutarmut und einen potenziellen B12-Mangel entdecken. Also es braucht eben oft gar nicht den direkten Test, weil sie halt Mangelzustände dann schon äußern, ohne nur, dass sie irgendwie gefährlich werden. Zum Beispiel eben in einem verminderten roten Blutfarbstoff. Und den würde man in einem anderen Kontext quasi sowieso erfassen und dann würde man gezielt dem Verdacht nachgehen.
Die Hunde sind auch am Rumkumpeln da, sind wirklich alle am Spazieren, alle Lebewesen, nicht nur Menschen.
Ja, die nutzen alle die schöne Wetter.
Alle am Geniessen. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, wo ich gehört habe, dass man gewisse Sachen viel zu wenig testet, die mega wichtig wären, dafür eben so Sachen wie B12 sehr häufig. Also, was hast du dort gemeint?
Ja, also es ist eben erstaunlich. Oder? Es gibt halt ja, ziemliche Fixierung von Menschen und auch Ärztinnen und Ärzten auf so positiv belegte Dinge wie Vitamine oder das Eisen. Da wird dann, ja, werden alle möglichen Vitamine getestet, obwohl es dort keinen wissenschaftlichen Beleg gibt, dass diese Vitamine, wenn man sie zusätzlich zuführt, irgendeinen Nutzen bringen. Auf der anderen Seite werden Dinge viel zu wenig getestet, beispielsweise das Cholesterin. Also wenn man schaut, in der Schweiz sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Killer Nummer 1. Das Cholesterin ist eine grundsätzliche Voraussetzung, um überhaupt eine Atherosklerose und damit einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu entwickeln. Und da gibt es Daten, die zeigen sehr schön, dass das halt viel zu selten kontrolliert wird. Und das ist eigentlich ja, fast schizophrener Zustand.
Ich hatte jetzt ein paar Infos gegeben zu mir, eben, dass ich nicht so viel Fleisch esse. Du hast aber gemeint, dass das die Länge fürs B12. Wenn ich dir jetzt noch ein bisschen mehr Infos gebe, dass ich in letzter Zeit immer sehr müde war, viel gesnuset habe am Morgen, nicht aus dem Bett gekommen bin, würde das jetzt deine Haltung ändern?
Ja, also das Thema Müdigkeit ist ein Thema, das sehr weit verbreitet ist. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen. Wir fragen die Studierenden im ersten Semester immer zu Semesterbeginn über gesundheitliche Einschränkungen, die sie haben. Und wir fragen unter anderem auch, wer hat sich denn im letzten Monat mal müde gefühlt? Und die sind im Schnitt alle so 18, 19, 20 Jahre alt. Und über 85% geben an, jedes Semester, sie wären regelmäßig müde und würden sich schlapp fühlen. Also du siehst schon aus diesen Zahlen, in dieser jungen Population, wie wir sagen, ist das Symptom Müdigkeit so häufig, dass das in den allermeisten Fällen nicht auf irgendeine Erkrankung oder irgendeinen Mangel beruht.
Es kann ja nicht sein, dass 85% einen B12-Mangel haben.
Trotzdem sind Abklärungen von Müdigkeit eben gerade in Hausarztpraxen ganz, ganz häufig. Und dann würde man eben auch hergehen und würde eigentlich zunächst einmal ein kleines Blutbild machen mit diesem berühmten Hämoglobin, roten Blutfarbstoff. Und wenn das dann im Normbereich ist, dann kann man eigentlich einen Eisen- und oder B12-Mangel schon ausschließen.
Das ist auch viel günstiger, dann, wenn man nur das kleine Blutbild macht und nicht gerade sofort alles testet.
Das ist das Hauptargument dafür, dass man sagt, man macht eben zunächst einmal ein kleines Blutbild, weil das halt viel, viel kostengünstiger ist. Und wir geben ja einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in der Schweiz aus für Vitamintests. Beim Vitamin D waren es einmal fast 140 Millionen Franken Gesamtkosten pro Jahr. Und man muss sagen, das ist zu 98% rausgeschmissenes Geld.
Jetzt gebe ich dir noch ein Häppchen mehr zu mir. Ich nehme Antidepressiva gegen Angststörung und gegen depressive Episoden. Wäre jetzt da ein B12-Test empfehlenswert, um das auszuschliessen?
Ja, also das allein würde ich jetzt auch nicht als Indikation zum B12-Test sehen. Wir wissen ja andersrum, dass wenn man Vitamin B12 substituiert, also Menschen das zu sich nehmen, dass es im Endeffekt im Vergleich zum Placebo, also zu einem Scheinmedikament, keinen Effekt hat. Weder jetzt auf Depressionen, weder auf Kognition, also Gedächtnisleistung, noch auf das Thema Müdigkeit oder Abgeschlagenheit.
Also da haben wir eine Meta-Analyse gemacht, oder?
Genau.
Von verschiedenen Studien haben wir analysiert, hat es einen Effekt B12 auf all die genannten Faktoren?
Genau. Also eine Meta-Analyse ist eine Studie, wo man viele Einzelstudien zusammenfasst. Und damit ist die Aussagekraft von so einer Meta-Analyse natürlich noch größer, weil ich halt beispielsweise nicht eine einzelne Studie habe mit 200 Teilnehmern, sondern je nach Größe der Meta-Analyse vielleicht Tausende oder sogar Zehntausende Teilnehmer habe. Und damit ist die Aussagekraft höher. Und da hat sich eben gezeigt, dass keiner dieser Endpunkte, wie wir sagen, also keiner dieser Gesundheitszustände, die man mit einer Einnahme positiv in Zusammenhang bringt, sie verbessert. Also die Leute waren nicht weniger müde, die Leute hatten keine bessere Gedächtnisleistung und die Leute waren jetzt auch nicht irgendwie weniger verstimmt oder depressiv.
Wie kann man denn das herausfinden? Also wie kann man herausfinden, ob das einen Effekt hat oder nicht?
Ja, also der Goldstandard, wie wir sagen, also die ideale Studienbedingung ist eine sogenannte randomisierte Studie. Das bedeutet, man nimmt eine genügend große Gruppe von Menschen, wie viele das sein müssen, kann man errechnen, und die teilt man in zwei Gruppen auf, zufällig, also die werden zuglost. Einer bekommt dann ein Placebo, ist in der Regel irgendein Traubenzuckerpräparat.
Also Placebo heißt, das ist eigentlich ohne Wirkstoff.
Genau, das ist einfach in der Regel eben Traubenzucker-Tabletten. Und die andere Gruppe kriegt dann das tatsächliche Medikament oder Vitamin oder halt das, was man in der Wirksamkeit untersuchen will.
Und die wissen nicht, wer es hier bekommt.
Und das Entscheidende ist, dass sowohl der es nimmt, verblindet ist, wie man sagt, also nicht weiß, was er nimmt, und der es gibt, also der Arzt oder die Ärztin, auch im Idealfall verblindet, um irgendwelche Suggestionseffekte auszuschließen.
So da habe ich noch ein ganzes wirksames Medikament.
Ganz genau. Wir wissen, dass solche Suggestionseffekte ganz eine große Rolle spielen. Ja, okay. Und darum verblindet man im Idealfall auch den, der es abgibt.
Ja.
Und dann definiert man einfach einen Zeitraum, der muss halt angemessen sein, der zur erwartenden Wirkung, also es macht nichts, dann, was weiß ich, nach zwei Tagen zu messen, aber beispielsweise nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Und dann schaut man eben, hat sich der Gesundheitszustand oder die Beschwerden, die man adressieren wollte, haben sie die verbessert? Und da kommt halt in diesen Studien raus, praktisch regelmäßig, ja, es wurde besser, die Leute fühlen sich besser, fühlen sich fitter, weniger müde, aber in beiden Gruppen gleich.
Okay.
Also Placebo-Effekte sind im Menschen was ganz, ganz stark Ausgeprägtes.
Wieso kann man dann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich teste einfach mal B12, dann kann ich sicher sein und kann ausschliessen, dass meine Probleme von dir kommen. Warum, sag noch mal, bist du so zurückhaltend bezüglich Testen?
Ja, es liefert halt keine zusätzliche Information, oder? Also wie gesagt, die Auswirkungen vom B12, die würde ich beispielsweise im kleinen Blutbild sowieso sehen, das wenige Franken kostet. Wieso muss ich einen um ein Vielfaches teureren Test machen, der im Grund keine zusätzliche Information liefert?
Aber geht es dann primär ums Geld, also um die Kosten? Oder kann es sogar gefährlich sein, wenn man zu viel testet?
Ja, jetzt gefährlich in dem Sinne nicht. Natürlich stehen die Kosten im Vordergrund und es ist halt Kosten beim Vitamin D, beim B12, beim Eisen, und das summiert sich dann schnell auf hunderte Millionen im Jahr, und am Ende des Jahres jammern wir alle, weil die Prämien im nächsten Jahr wieder steigen, und wir kritisieren dann irgendwelche teuren Spitäler, aber letzten Endes muss man sagen, trägt natürlich jeder mit so einer unsinnigen Testerei auch zur Kostensteigerung bei.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Franchise von 2'500 habe und sage, okay, ich muss selber zahlen, dann tue ich ja das tragen, dann die Kosten.
Ja, also macht es natürlich deswegen nicht sinnhafter. Also für mich gehört eigentlich zu einer seriösen Medizin, dass ich die Patientin oder den Patient oder den Menschen einfach halt ehrlich aufkläre und sage, du, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir da nichts finden, sonst hätten wir es anders schon gesehen. Und es bringt im Zweifel vielleicht nur Verunsicherung.
Jetzt, wem empfiehlst denn du, sich regelmäßig auf B12 zu testen? Also vorher hast du schon Vegetarier und Veganer erwähnt.
Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, eine vegane Ernährung ohne Substitution von B12 ist fast nicht möglich. Also man müsste schon extrem viel Hülsenfrüchte oder B12-reiches zu sich nehmen. Also solchen Menschen muss man fast immer die Substitution empfehlen. Bei Vegetariern ist es ähnlich. Und da macht es vielleicht als Standortbestimmung mal Sinn, das zu testen. Es gibt Erkrankungen in höherem Alter, wo die Resorption von B12 aus der Nahrung abnimmt.
Also das heißt Aufnahmen, dass man das B12 kann aufnehmen überhaupt?
Genau, dass die bei bestimmten Magenerkrankungen kann die Aufnahmefähigkeit reduziert sein. Wenn da dann eben beispielsweise im kleinen Blutbild nur Auffälligkeiten sind, dann macht es sicherlich Sinn, das B12 zu testen. Also es ist nicht generell unsinnig, ganz klar, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich in 80% oder 90% der Menschen ist es unsinnig.
Also jetzt bei Veganerinnen und Veganern, sollte man dort einfach standardmäßig das supplementieren oder auch testen vorher?
Ja, also wie gesagt, man kann es als Ausgangswert mal bestimmen. Im Grund wäre die Substitution wesentlich wichtiger. Mhm. Weil vom Test hat niemand was, aber von der Substitution in dem Fall natürlich eigentlich die Sicherheit, den Spiegel zu erreichen, den man haben sollte.
Sind jetzt Frauen zum Beispiel auch mehr gefördert bei B12-Mangel?
Ja, Frauen sind vielleicht ein bisschen mehr gefährdet, was aber wahrscheinlich eher an der Ernährungsweise liegt. Eben mit tendenziell weniger Fleisch, rotem Fleisch insbesondere. Ansonsten sind sie nicht gefährdeter als Männer. Jetzt beim Eisen beispielsweise schaut das anders aus, aber es gibt keinen unterschiedlichen Verbrauch oder Verlust vom B12.
Jetzt eben haben wir davon gehabt, dass Müdigkeit sehr ein unspezifisches Symptom ist, das überall oder kann auftreten und auch normal sein, dass man sich halt ab und zu müde fühlt. Bei welchen Symptomen sagst du aber, okay, jetzt muss man unbedingt mal B12 testen?
Ja, also Müdigkeit, glaube ich, wäre ein schlechter Anlass. Ich
meine, testen.
Ja, und wir leben ja irgendwie in einer schizophrenen Gesellschaft, oder? Einerseits klagen ganz viele immer über Müdigkeit. Wir machen unglaublich viele Tests. Andererseits war der Verbrauch an Schlafmitteln noch nie so hoch wie aktuell, oder?
Okay,
also
absurd,
wie beides, oder? Also einerseits kann man nicht schlafen, andererseits klagt man ständig über Müdigkeit. Also es ist irgendwie schon komisch. Ja, es gibt natürlich neurologische Erscheinungen, nervenbedingte Erscheinungen, die vielleicht Anlass sein sollten. Ja, oder eben.
Also was heißt das nervenbedingt?
Ja, also B12-Mangel kann zu Missempfindungen führen beispielsweise. Also das wären dann neurologische Erscheinungen.
Also wo man dann so das Kribbeln hat
zum Beispiel,
oder kein Gefühl in den Fingern oder so.
Genau, Taubheitsgefühl, Kribbeln, Paresthesien, Missempfindungen.
Das kann man ja auch schnell mal noch haben, oder? Wenn man gestresst ist oder wenn man andere Sachen hat.
Ja, aber das ist halt dann in der Regel vorübergehend passagier. Und wenn sowas halt anhält, dann sollte man das sicherlich abklären. Wobei es dann natürlich auch dann wieder, je nachdem, wo das auftritt, eine Fülle von Ursachen gibt. Also es kann ja auch wirbelsäulenbedingt sein beispielsweise.
Also dann sollte man in dem Fall würdest du jetzt empfehlen, dass man das einmal abklärt. Aber ja, das macht dann der Arzt oder die Ärztin sowieso.
Genau. Wobei das, muss man sagen, eigentlich Raritäten sind. Also ja. Wenn man jetzt nicht beispielsweise schwerer Alkoholiker ist oder irgendwelche Begleitumstände hat, dann sind heute wirkliche schwere Vitamin B12-Mangelzustände eine absolute Rarität.
Also Alkohol kann es hemmen, die Aufnahme von B12, oder wie?
Ja, also bei Alkoholikern kann es durchaus zum Vitamin B12-Mangel kommen. Und Aber da reden wir dann von Menschen, die wirklich schwer alkoholkrank sind und dann eben kann das schwerwiegende Auswirkungen haben.
Also das B12 kann dann nicht mehr aufgenommen werden aus der Nahrung?
Genau, also die Interaktionen sind vielfältig, aber bei schweren Alkoholikern kann es zu schweren B-Mangelsymptomen kommen und das kann bis hin zu letzten Endes Hirnschädigungen führen. Aber wie gesagt, das denke ich ist eine absolute Minderheit von Menschen und das sind auch Menschen, die, wo beispielsweise der Hausarzt, die Hausärztin, die ja kennt und orientiert ist und sowas dann abklären wird.
Okay, nehmen wir jetzt an, ich würde trotz all diesen super Argumenten nicht auf dich hören, sorry, es ist einfach nur eine Annahme.
Ja.
Und ich teste mich, obwohl ich jung und kerngesund bin, 200 bis 900 Pikogramm pro Milliliter, das ist die Masseinheit, ist so der Normbereich, habe ich gelesen. Das ist ja schon ein recht grosser Bereich. Also wie bei welchem Laborergebnis sollte man jetzt wirklich substituieren?
Ja, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an mit diesen Normbereichen. Also diese Normbereiche, in vielen Fällen wissen wir ziemlich genau, wo der liegen sollte. Und in vielen Fällen wissen wir es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht genau. Und das gilt für ganz viele Vitamine. Und man leitet so Normbereiche dann oft so aus dem Mittelwert in der Bevölkerung ab. Aber es gibt ganz wenig so, bei Medikamenten würde man sagen, Dosisfindungsstudien. Also wo wird es dann wirklich gefährlich? Und also der Unsicherheitsbereich ist da sehr groß. Und in Studien ist das meistens auch wenig untersucht. Und in dem Fall, also wenn man außerhalb dieses Normbereichs liegt, ja, dann würde ich substituieren, weil das halt einfach die Konventionen sind. Das heißt aber eben nicht, dass das wirklich bewiesen ist oder auf guter Datenlage basiert.
Und jetzt ist es auch noch von Land zu Land unterschiedlich, oder? Wieso ist denn das so? Wie du jetzt gesagt hast, weil man gar nicht ganz sicher ist, ob es ab wann es wirklich gefährlich ist.
Ja, man muss immer vor Augen führen, so Substanzen wie Vitamine sind halt wesentlich schlechter untersucht oder es gibt meistens wesentlich weniger Studien dazu als wie zu Medikamenten, weil auch das kommerzielle Interesse, das dahinter steht, geringer ist. Und dann gibt es halt unterschiedliche Akteure in unterschiedlichen Ländern. In manchen Ländern machen sie bestimmte Interessenspersonengruppen oder auch Wissenschaftler für bestimmte Substanzen stark und dann findet sowas eher Eingang in Empfehlungen. Aber wenn man sich jetzt so die internationalen Empfehlungen anschaut oder die auf großen Datenmengen Studien beruhen, dann gibt es auch da große Abweichungen voneinander, was eben auf unterschiedlichen Interpretationen beruht.
Also das heisst auch, da ist die Wissenschaft sich auch nicht ganz einig, was jetzt dann wirklich der Normbereich ist.
Ja, ist wie vorher erwähnt, eben bei ganz vielen Vitaminen ist es relativ unklar. Wir wissen es oft aufgrund von Mangelzuständen, also wenn über einen langen Zeitraum sehr tiefe Spiegel vorhanden sind, dann kommt es zu Mangelerscheinungen. Aber wo genau jetzt der Grenzwert ist, das wissen wir in vielen Bereichen eigentlich nicht ganz genau.
Und wenn man jetzt supplementiert, sollte man dann mit Tabletten oder Infusionen?
Ja, also da ist das Votum ganz klar für die Tablette. Es gibt fast keinen Grund, keine Indikation, wie wir sagen, das Ganze zu infundieren.
Also es gibt einfach nichts, was dagegen spricht, gegen Tabletten, also irgendwelche Nebenwirkungen?
Ja,
so.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der schnellste Weg, eine Substanz in den Körper zu bringen, ist zu infundieren, also intravenös zu geben, in die Vene, weil dann ist quasi sofort im Blut dort, wo es hin soll. Und das ist bei Notmaßnahmen sicherlich indiziert. Aber wenn es jetzt darum geht, einen Vitaminmangel auszugleichen, der ja auch nicht über Nacht entstanden ist, sondern in der Regel über Monate oder gar Jahre, dann muss ich den ja nicht über Nacht beheben. Und alles, was ich per Infusion in den Körper bringe, ist natürlich invasiver, also einschneidender, kann mit Reaktionen einhergehen. Also da habe ich einmal den Einstich, das kann sie entzünden, es kann zu allergischen Reaktionen kommen. Das gibt es bei der oralen Gabe, also der Einnahme über den Mund, im Grunde nicht.
Aber gibt es nicht irgendwelche Nebenwirkungen, die beobachtet werden bei B12? bei der oralen Einnahme, dass man irgendwie Verstopfung hat oder so oder irgendwie ein Bauchproblem? Oder?
Nein, also bei der oralen Einnahme in den Dosen, so wie es halt in den gängigen Präparaten vorhanden ist, gibt es eigentlich keine Probleme. Und eben, es gibt keinen Grund, Substanz, die in der Regel gut resorbiert wird, bei der oralen Einnahme die IV zu geben.
Wieso kann man dann nicht einfach sagen, hey, zur Sicherheit nehme ich einfach mal B12, dann bin ich safe, ich tue es nicht mal testen, ich nehme es einfach mal?
Ja, man kann, also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit B12 schadet, ist wahrscheinlich nicht sehr groß, aber mit der Logik könnte natürlich, weiß Gott was, alles zu mir nehmen. Ja. Es gibt auch Menschen, die sowas machen. So eine gnadenlose Selbstoptimierung. Es hat vor kurzem eine große Meta-Analyse gegeben mit amerikanischen Daten. Menschen, die Multivitaminpräparate einnehmen über viele Jahre. Und da hat man eben festgestellt, dass diese Substanzen keinerlei Einfluss hatten auf die Lebenserwartung.
Also Quintessenz ist, man sollte eigentlich mal nicht davon ausgehen, dass man all die Vitamine muss substituieren muss. Wenn schon, dann würde man das sehen, auch schon in einem kleinen Blutbild. Und dann könnte man immer noch etwas dagegen machen. Also man sollte sich eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen um Vitamin B12.
Ja, ich sage immer, das Leben ist eigentlich viel einfacher, als wir uns das immer machen, oder? Mit alles mit Maß und Ziel. Das ist gut, wie wir eingangs gesagt haben, für die körperliche Aktivität. Das gilt für die Ernährung. Und wenn man sie ausgewogen ernährt, in unserem Breitengrad, mit unserem Nahrungsmittelangebot, muss man nicht Angst haben, dass man in irgendeinen Vitaminmangel kommt. Und wie gesagt, die Datenlage zeigt klar, die Einnahme von Multivitaminpräparaten oder einzelnen Substanzen hat keinerlei Einfluss auf die Lebenserwartung.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS, heute zum Thema B12-Mangel. Bleib noch ein bisschen dran, weil der Thomas hat noch etwas zu sagen. In der anderen Episode rede ich mit der Caroline Frey. Sie hat selber B12-Mangel und erforscht im Rahmen ihrer Doktorarbeit die beiden Enzyme, die B12 brauchen. So, und jetzt zum Schluss nochmal der Thomas.
Es gibt natürlich viele Patienten, die berichten, ja, ich nehme jetzt dieses oder jenes ein und seitdem geht es mir deutlich besser. Und da sind wir halt immer ein bisschen so in der Verliererrolle, wenn wir dann sagen, na ja, aber es gibt große Studien und Daten, die zeigen, im Mittel bringt es halt nichts. Und so ein subjektives Erleben, das möchte ich gar nicht wegdiskutieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt auch mit einem Placebo da gewesen wäre, ist sehr, sehr groß. Und dann muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob es ihm das wert ist, ob er das Geld dafür ausgibt, oder eben nicht.